ARD.
So, beim Radio würde man jetzt sagen, Go West von den Pet Shop Boys in einer Blasmusikversion zu hören diese Woche auf der Schallwächterparty. Das ist eine Party, dazu lädt Baden-Württemberg immer ein, gibt es jetzt zum 60. Mal. Und in dieser Woche wurde tatsächlich sehr viel gefeiert, denn bevor es hier in Berlin in die parlamentarischen Sommerferien geht, wird traditionell viel gefeiert. Also auf der Dachterrasse zum Beispiel des Auswärtigen Amtes gab es eine Party. Oder es gab das Hessenfest in der hessischen Landesvertretung oder eben die Stallwächterparty. Also viel Betrieb, Partybetrieb in Berlin. Und darüber wollen wir in dieser Woche auch sprechen hier bei Berlin Code, dem Politikpodcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio, zu finden in der ARD-Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Linda Zervakis, es ist Freitagmittag und bei mir sind heute die beiden Hauptstadtkorrespondentinnen Bianca Schwarz und Tina Handel. Hallo ihr beiden.
Guten Tag.
Hallo Linda.
Also ihr habt viel gefeiert diese Woche. Erzählt mal, was sind das für Partys?
Also wir haben auch viel gearbeitet, denn so eine Party kann auch ein bisschen Arbeit sein. Ich war nämlich auf dieser Stallwächterparty und da guckt man natürlich, wer da so alles kommt. Und zu dieser Party kommen wirklich fast alle, muss man sagen. Also selbst der Kanzler war da und hat sich neben diese Blechbläsertruppe gestellt. Habe ich mich gewundert, dass er Zeit dafür hat, bei allem, was gerade so los ist. Und natürlich sind ganz viele Politiker da, vor allem aus Baden-Württemberg, war sehr schwarz-grün. Und irgendwann stand Ricarda Lang, die ehemalige Grünen-Chefin, neben mir und hat es für mich ganz gut auf den Punkt gebracht. Bei diesen Sommerfesten trifft man eigentlich irgendwie immer dieselben Leute und mal isst man Brathering und mal Maultaschen.
Ja, muss man wollen. Bianca, wo warst du?
Ich war beim Hessenfest bei der hessischen Landesvertretung. Das ist schon eine Party, da muss ich sagen, hat auch wirklich eine super Band gespielt. Also ich habe auch getanzt, aber das haben ehrlich gesagt vielleicht so 2,5% der übrigen Besucher mit mir getan, weil das sind schon in erster Linie Netzwerkveranstaltungen. Ne? Da gab es viele Zelte und Stände, da präsentieren sich dann auch nochmal Verbände und Firmen. Also es gab zum Beispiel einen Stand der Europäischen Weltraumagentur ESA, aber auch von der hessischen Fleischerinnung. Ne? Also sind tatsächlich alle da. Dann gibt es halt viel Essen und Getränke. Ich hatte einen Hessendöner zum Beispiel, der dann extra aufgelegt wird für solche Feste. Aber auch da hatte Friedrich Merz genug Zeit, um nochmal kurz vorbeizukommen. Kurz muss ich allerdings sagen. Da war da der Ehrengast von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU. Aber es sind natürlich auch viele andere Politiker mit Hessenbezug da. Also ich habe zum Beispiel Janine Wissler von der Linken getroffen oder Uwe Schulz von der AfD. Und diese Politiker werden dann auch alle von den jeweiligen Landesvertretungen eingeladen.
Okay, also ist es hauptsächlich Netzwerken und der Kanzler geht halt hin, um der nahbare Kanzler zu sein?
Ja, so ein bisschen, ne? Der nahbare Kanzler natürlich, aber hat auch was mit Prestige zu tun. Also ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir auf der Stallwächterparty war. Auf dem Hessenfest war er nicht so lange, vielleicht so ein Stündchen oder so, ne? Da ging der schon. Aber das war auch am Tag der Generaldebatte. Ich glaube, da bist du abends auch einfach müde.
Ich glaube, bei Baden-Württemberg wäre er gern schnell wieder weg gewesen, aber er hat sich gar nicht durch die Massen durchschieben können. Das war wirklich so proppevoll.
Okay, Wahnsinn. Aber ja, ein Thema auf diesen Partys war tatsächlich auch sehr speziell, denn der Bundestag, der sollte heute zwei Richterinnen und einen Richter für das Bundesverfassungsgericht wählen. Doch daraus ist jetzt erstmal nichts geworden. Warum, Tina?
Also für so eine Richterwahl braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und das heißt, SPD und Union müssten dann auch an so einem Tag wie heute gegenseitig ihre Vorschläge unterstützen und eigentlich noch Grüne und Linke mit ins Boot holen, damit das eben klappt, damit die Stimmen zusammen sind. Und das war die letzten Tage immer total unsicher, wie die Union sich da verhält. Hintergrund ist, dass es auch gerade auf Social Media sehr starke Kritik, sehr starke Anfeindungen gegen eine Kandidatin gibt, die heißt Frauke Brosius-Gersdorf. Und es wurde dann am Freitagmorgen klar, die Union hat die Stimmen nicht zusammen. Und dann wurde entschieden, bevor jetzt diese Kandidatin durchfällt, das wird jetzt von der Tagesordnung genommen.
Genau, also du hast es gerade gesagt, es hat für viel Ärger und Aufregung gesorgt und unter anderem auch bei der Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Britta Hasselmann.
Dieser Tag heute ist ein Desaster für das Parlament, ist vor allen Dingen ein Desaster für Jens Spahn und Friedrich Merz. Das ist kein Roulette, was man hier spielt. Es ist kein Spiel. Es geht um das Ansehen des höchsten Gerichtes.
Boah, also wenn man das hört, merkt man schon sehr mahnend. Wie meint sie das? Ist das wirklich so brisant?
Ich glaube schon, weil da ist der Samenkorn gelegt, jetzt jede Richterwahl künftig zu polarisieren oder auch jede Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts anzuzweifeln. Das sehen wir ja auch in anderen Ländern teilweise und eben einen Kulturkampf darum zu starten.
Was heißt denn das jetzt für das Bundesverfassungsgericht?
Naja, für das Gericht heißt das am Ende, das, was wir jetzt in den letzten Tagen erlebt haben, das ist ja eine Politisierung von einem Gericht. Und das widerspricht ja eigentlich allem, was in der Demokratie wichtig ist. Ne? Wir haben ja unterschiedliche Säulen in der Demokratie und dazu gehört, und das ist ganz, ganz wichtig, dass Gerichte, Richter und die komplette Justiz neutral sind und tatsächlich nur entscheiden aufgrund von Gesetzeslagen und nicht von politischer Meinungsbildung, politischer Haltung und so weiter. Aber durch diese Debatte, die wir jetzt erlebt haben, ne, da ging es ja bei dieser ganzen Kritik an Fabrosius Gersdorf, ging es ja um politische Haltung. Hat das Bundesverfassungsgericht auf eine Art Schaden genommen durch diese ganze Debatte? Und das ist das, was Britta Hasselmann gerade nochmal angeführt hat. Und die war auch schon ziemlich angefasst vorhin.
Und können wir vielleicht einmal noch mal sagen, was ist denn das Problem mit der Brosius-Gersdorf?
Also Frau Brosius-Gersdorf hat eine relativ klare Haltung zum Abtreibungsrecht. Und die ist ihren Kritikern, insbesondere bei CSU und CDU, zu liberal. Ne? Also um das noch mal kurz zu erklären, es geht da immer wieder darum, um die Schwangerschaftsabbrüche vor der 12. Woche. Ne? Also in Deutschland ist es im Moment so, dass Abtreibungen geregelt sind im Strafgesetzbuch. Das heißt, das ist egal wie eine Straftat, aber es gibt eine Ausnahme, wenn du eben vor der 12. Woche abtreiben würdest. Brosius Gersdorf spricht sich wie andere Richter auch dafür aus, dass man das aus dem Strafgesetzbuch rausnimmt, sodass das keine Straftat als solches mehr ist. Und dann wäre ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland straffrei, wenn eine Frau sich hat vorher beraten lassen und so weiter. Aber es gab jetzt in den letzten Tagen immer wieder Kritiker aus eher rechteren Parteien, aber auch aus eher rechteren Medien, die gesagt haben, sie ist deswegen eine linke Aktivistin und nicht mehr neutral.
Und heute wurde dann kurzfristig das Debattenthema noch verschoben, indem, ich glaube gestern, also am Donnerstag, am Tag vor der Wahl, ein Papier aufgetaucht ist eines Plagiatsprüfers, der jetzt behauptet, sie hätte in ihrer Dissertationsschrift abgeschrieben von der Habilitationsschrift ihres Mannes. Jetzt wird es ganz kompliziert. Und das kam eben alles so kurzfristig, dass man jetzt gesagt hat, okay, jetzt müssen wir erstmal hier prüfen. Damit ist aber eben womöglich schon ein Schaden entstanden.
Ja, und die Grünen, wir haben ja gerade Britta Hasselmann gehört, die haben ganz, ganz klar heute Vormittag formuliert, dass dieser Plagiatsvorwurf ausgerechnet heute, ein paar Stunden vor dieser Richterwahl auftaucht, das halten die für eine Inszenierung. Also die haben wörtlich gesagt, das ist ein Drehbuch, das schreibt das Leben nicht.
So, und genau das wäre jetzt nämlich auch meine Frage, wenn man das Gefühl hat, das ist ja schon sehr speziell, wenn es um diese Personalie geht. Habt ihr das Gefühl, es geht nur um diese Personalie oder ist das insgesamt ein Ding? Was will man damit erreichen? Was soll denn am Ende dafür stehen, dass es die Regierung wieder nicht packt?
Ich glaube es schon, es geht in Teilen darum, Union und SPD zu spalten. Das würde ich schon da unterstellen, teilweise. Denn man sieht ja jetzt, dass es komplett ein Koalitionsthema ist und dass diese Koalition total belastet ist. Die SPD hat in den vergangenen Tagen schon angedroht, wenn das nicht klappt mit der Richterwahl, dann holen wir auch was raus, was euch wehtut. Dann machen wir vielleicht einen Untersuchungsausschuss gegen Jens Spahn und seine Maskenkäufe oder ähnliches. Und auch heute am Freitag sieht man das total im Bundestag. Da klatschen auf einmal SPD-Abgeordnete sehr laut bei den Grünen reden. Also ganz klar fernab der Koalitionsdisziplin. Daran sieht man, wie belastet diese Koalition ist.
Und da muss man auch sagen, die Angriffe auf Frau Brosius-Gersdorf, die kommen ja zum Teil aus der Union, aber so richtig, richtig stark getrieben wurden die in den letzten Tagen eben auch von der AfD und auch von sehr weit rechtsstehenden und rechtsextremen Einzelakteuren.
Dann hören wir einmal kurz rein, was der SPD-Bundestagsabgeordnete Helge Lindt dazu sagt.
Wir sehen, dass wir auch aufgeladene kulturelle Konflikte haben, auch ideologische Differenzen. Das ist heute sichtbar geworden, das ist in den letzten Tagen sichtbar geworden. Aber das auszuhalten und einander zuzumuten, gemeinsame Wege zu finden zwischen konservativen und progressiven Positionen, das ist unsere Aufgabe, unser Auftrag.
Würdet ihr sagen, das ist aushaltbar?
Ich würde sagen, es ist aushaltbar, wenn man das gut vorher bespricht und solche Dinge gut plant. Und da stellt sich jetzt eben die Frage, wie gut ist das vorher passiert? Also im Fokus steht jetzt total der Unionsfraktionschef Jens Spahn, denn dessen Job wäre es eigentlich gewesen, die Union hinter diesem Vorschlag zu versammeln, den ja auch Merz geteilt hat und den er öffentlich bestätigt hat. Und Spahn hat sich einige Tage vor der Wahl noch hingestellt in der Unionsfraktionssitzung und gesagt, er versteht ja alle Bedenken, aber das ist nun mal ein Kompromiss mit der SPD und wenn die Richterwahl scheitert, hat das Folgen für die Koalition und so weiter und so weiter. Also im Grunde, bitte schluckt eure Bedenken runter und wählt sie jetzt. Und anscheinend hat er aber nicht gemerkt, dass er das nicht durchkriegt und hat das vor allem auch nicht so frühzeitig an seinen Koalitionspartner gemeldet. Das wissen wir jetzt nicht ganz genau, aber es wurde eben mehrere Tage laufen gelassen. Und da stellt sich die Frage, kann er seine Fraktion nicht auf diesen Weg, auf den Merz-Weg einschwören? Oder, und das kommt jetzt vor allem zum Beispiel von den Grünen, von anderen, will er das vielleicht auch gar nicht so sehr? Also da werden starke Zweifel an Spahn gesät. Will er womöglich gar nicht so eine erfolgreiche Koalition mit der SPD, will er eher klar machen, mit denen geht das gar nicht. Oder will er vielleicht auch, so könnte man es aus dem Spahnlager sehen, will er denen in der Fraktion mehr Raum geben, die ohnehin sehr kritisch auf Koalitionen mit SPD oder Grünen zum Beispiel schauen.
Und das Ganze dürfte ja am Ende wieder der AfD in die Hände spielen, oder?
Ja, das spielt der AfD in die Hände, weil damit ist ja jetzt das erreicht, was der AfD gerade ziemlich, ziemlich wichtig ist, schwarz-rot zu spalten. Ne? Also ich meine, wenn die AfD es halt schafft, Merz, Mirsch, Spahn und wie sie alle heißen, vor sich herzutreiben, dann ist das zu ihrem Vorteil. Und wenn man jetzt vielleicht auch nochmal den Blick von der Linken einnimmt, ja, ist die Linke wäre heute wirklich wichtig gewesen, um auf diese Zweidrittelmehrheit zu kommen. Man hätte die Stimmen der Linken gebraucht. Und auch da kommt der Vorwurf nicht nur von der Partei Die Linke, sondern auch von den Grünen, dass Jens Spahn im Vorfeld auf alle Fraktionen zugegangen ist, außer auf die Linke und auf die AfD natürlich. Ne? Also, dass Spahn mit der Linken so umgeht wie mit der AfD, das ist ein ganz großer Vorwurf, der auch von den Grünen kommt, der von der Linken kommt, die schon vor Wochen auf Spahn wiederum zugegangen ist und gesagt hat, lasst uns doch darüber reden. Wir haben doch damals bei der Kanzlerwahl auch gezeigt, dass ihr mit uns zusammen abstimmen könnt, weil wir den zweiten Wahlgang möglich gemacht haben als Linke. Da habt ihr auch die Zweidrittelmehrheit gebraucht und wir haben mit euch gestimmt, weil im Sinne der Ordnung im Parlament. Und Jens Spahn hat es nicht geschafft, bis heute Morgen nicht, auf die Linke einmal zuzugehen und auch da eine Einigkeit herzustellen. Das heißt, der Vorwurf ist einmal, er schafft das nicht in seiner eigenen Fraktion und er schafft es auch nicht, auf die Linkspartei zuzugehen.
Also daran sieht man, wir stecken offensichtlich schon wieder in einer neuen Krise und dabei war die Woche ziemlich hart im Bundestag, denn es ging um Geld, um ziemlich viel Geld. Die Abgeordneten haben 4 Tage lang über den Bundeshaushalt 2025 debattiert. Ihr fragt euch vielleicht, warum erst im Juli über den Haushalt 2025 verhandelt wurde, Bianca. Warum erst jetzt?
Naja, an der Frage ist ja letztes Jahr die Ampel zerbrochen. Ne? Wir erinnern uns, Anfang November hat der damalige Kanzler Scholz den damaligen Finanzminister Lindner entlassen. Und der Hauptgrund war, dass man sich eben nicht darauf einigen konnte, wie man eine Lücke im Haushalt 2025 schließen sollte. Und deswegen ist letztes Jahr kein Haushalt mehr beschlossen worden für dieses Jahr. Stattdessen gab es ja die vorgezogenen Neuwahlen. Und wir haben jetzt seit über einem halben Jahr eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung. Und was ich daran spannend finde, ist, wie sich mit dieser ganzen Debatte ja auch so ein bisschen unser Gefühl für große Zahlen verschoben hat. Ne? Also die Ampel ist zerbrochen an einem Betrag von ungefähr 50 Milliarden Euro. Kommt immer drauf ran, was man alles reinrechnet. Das ist relativ komplex. Die Union und die SPD haben jetzt neue Schulden gemacht von bis zu 1 Billion Euro. Ne? Also 1.000 Milliarden Euro. Ne? Wenn du dir das nochmal überlegst, 1.000 Milliarden Euro gegen 50 Milliarden Euro, an denen die Ampel zerbrochen ist. Aber einen Haushalt für 2025 haben wir immer noch nicht.
Der Höhepunkt dieser Haushaltswoche war aber die Generaldebatte am Mittwoch. Und dabei ist ja das Besondere, dass die größte Oppositionspartei das erste Wort hat. Das ist ja die AfD. Und wir hören mal rein, wie Alice Weidel Bundeskanzler Merz attackiert hat.
Ihr Wort ist nichts wert, selbst wenn es schwarz auf weiß in Ihrem dürftigen Koalitionsvertrag steht. Sie sind ein Papierkanzler, der im Ausland Weltmacht spielt, sich aber zu Hause nach Lust und Laune vom Wahlverlierer SPD vorführen lässt.
Boah, harter Tobak, könnte man sagen. Jetzt hören wir mal rein, wie der Bundeskanzler auf Frau Weidel reagiert hat.
Überzogene und selbst maßlose Kritik muss sich eine Regierung anhören. Aber meine Damen und Herren, um es sehr klar und sehr deutlich zu sagen, Halbwahrheiten, üble Nachrede und persönliche Herabsetzungen muss auch in einer Demokratie niemand unwidersprochen einfach zunichten.
Also da war tatsächlich eine Menge los. Tina, wie klingt der Kanzler da für dich?
Ja, sehr angefasst oder getriggert, könnte man fast schon sagen. Das war ja der Auftakt seiner Rede und es zog sich danach genauso durch. Also er hat sehr viel auf Weidel reagiert, sie ständig angesprochen, Frau Weidel dies, Frau Weidel das. Er hat sich von ihr die Punkte, würde ich sagen, fast diktieren lassen, statt sein eigenes Ding durchzuziehen. Man hat richtig gesehen dann auch, wie sich die erste Reihe der AfD darüber freut, so sehr im Mittelpunkt zu stehen. Und das führte auch dazu, dass alle weiteren Redner irgendwie dazu Stellung beziehen mussten, also auch immer irgendwie auf die AfD eingehen mussten. Und da standen sie eben total im Mittelpunkt, so wie sie sich das, glaube ich, auch wünschen. Und es machte schon den Eindruck, als ob Merz sich getrieben fühlt von der AfD. Und das merkt man zum Beispiel daran, was er zur Migration gesagt hat.
Die Asylantragszahlen, Frau Weidel, sind im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43% gesunken. Offensichtlich unbemerkt von Ihnen. Ja, Sie werden jetzt langsam Ihr politisches Kampfthema los, dem Sie Ihre Existenz verdanken, meine Damen und Herren. Wir werden dieses Problem lösen und Ihnen nicht die Freude machen, es zu erhalten. Denn sie leben davon, dass sie ständig nur mit diesem Thema in Deutschland Stimmung machen können.
Also Merz-Theorie ist, wenn die Asylzahlen stark sinken, weiter stark sinken, dann ist die AfD bei 5% irgendwann. Vereinfacht formuliert. Und ich halte das für naiv, denn ich glaube, die AfD hat sich längst viel breiter aufgestellt mit ihren Kampfthemen, also Unterstützung der Ukraine, Corona, neuerdings auch Richterwahlen, Kulturkampfthemen ums Gendern und so weiter. Und da habe ich das Gefühl, Merz sieht das gar nicht so richtig, was die AfD da macht und warum sie es macht.
Ja, also er will sie ja nicht verbieten, das hat er ja schon gesagt, sondern sie quasi mit politischen Erfolgen wegregieren. Wie bewertet ihr diese Strategie?
Naja, also erstmal ist es ja richtig zu sagen, wenn wir gute Politik machen, dann wollen die Leute die AfD vielleicht irgendwann gar nicht mehr wählen und dann löst sich dieses Problem von selbst. Aber das ist wirklich ein bisschen zu kurz gedacht. Ne? Zum einen, klar, Migration ist ein Hauptthema der AfD, aber das hat Tina gerade gesagt, das ist nur eins. Ne? Und gerade in Wirtschaftsthemen legt die AfD zu. Das heißt, wenn man die Leute fragt, ne, welcher Partei trauen sie denn zu, die Wirtschaft am Laufen zu halten, dann sagen immer mehr AfD. Und was ja auch noch dazu kommt, wenn wir jetzt mal, er hat ja die Asylantragszahlen genannt, ne? Was er da sagt, ist ja so, wie er es sagt, auch nicht ganz richtig. Er hat gerade in diesem Ton wörtlich gesagt, die Asylantragszahlen sind im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43% gesunken. Und dann ein bisschen später sagt er, wir werden dieses Problem lösen. So, das stimmt, die Zahlen sind gesunken. Das sind sie aber schon im letzten Jahr. Das tun sie europaweit. Und dafür ist ja nicht die Union verantwortlich, zum Beispiel mit ihren Zurückweisungen an den Grenzen. Wenn wir da nochmal drauf gucken, in den ersten 4 Wochen, das war von Anfang Mai bis Anfang Juni, das fällt also rein in dieses erste Halbjahr 2025. In diesen ersten 4 Wochen sind an deutschen Grenzen 160 Asylsuchende zurückgewiesen worden. 160, das ist nichts, das ist so wenig, das hat gar keinen Einfluss auf diesen Rückgang von 43%, also auch nichts zu tun mit der Politik der Union. Ne? Klar stellt sich Kanzler Merz jetzt hin und versucht, das so zu verkaufen, aber das ist halt relativ leicht durchschaubar.
Das Interessante ist ja, dass sich die AfD jetzt am Wochenende getroffen hat zu ihrer Klausurtagung, also zu ihrem Treffen. Und dort haben sie sich quasi Benimmregeln verschrieben. Wenn wir jetzt nochmal in diesen O-Ton denken, den wir gerade gehört haben, da ging es ja wahnsinnig laut zu. Und auch wenn man Frau Weidel hört, würdest du sagen, das hat funktioniert mit den Benimmregeln?
Naja, also in der Generaldebatte schon mal nicht. Als Merz da seine Rede gehalten hat, sind im Protokoll rund 70 Zwischenrufe von der AfD gezählt worden. Sie haben ihre Wahlversprechen gebrochen, da ist er, der Reisekanzler, schon wieder nicht die Wahrheit, so in diese Richtung ging das.
Und ebenfalls seit dem Wochenende gibt es ein 55-seitiges AfD-Strategiepapier für die Bundestagsfraktion. Was will die AfD da genau?
Also ich habe dieses Papier mal mitgebracht. Die AfD will regieren und sie macht in diesem Papier ziemlich klar, wie sie dahin kommen will. Das hat viel mit Spaltung zu tun und mit Angriff auf die Union. Also zum einen will die AfD einen Kulturkampf mit der Linken heraufbeschwören. Auch deswegen übrigens, ne, im Hintergrund die Idee, gemäßigter im Bundestag aufzutreten. Weil die Linke auf der anderen Seite, die hat ja auch eine sehr viel stärkere, ziemlich junge Fraktion und die ruft auch oft dazwischen. Das ist bei der Linken viel mehr geworden als in der letzten Legislatur und das will die AfD für sich nutzen. Ne? Also wenn die Linken jetzt mehr stören, dann könnte die AfD der Linkspartei so ein bisschen ihr eigenes Schmuddelkinder-Image, sag ich mal, überstülpen und sich selbst als die zwar Konservativen, ne, aber die Vernünftigen, die Gemäßigteren verkaufen. Und wenn ich jetzt auf dieses Strategiepapier gucke, da gibt es eine Seite, die finde ich besonders spannend, die steht unter der Überschrift, wie die AfD die Brandmauer stürzen will. Da hast du Punkt 1, Kulturkampf mit so einem Bild von Heidi Reichenegg, ne, der Fraktionschefin von der Linken. Und dann steht da der Satz, durch Polarisierung zwischen AfD und Linke, SPD und Grüne nach links zwingen. Also sprich, die AfD greift die Linke stärker an, setzt auf die Solidarität von Grünen und SPD, verschärft damit den Graben zwischen rechts und links und den Graben zwischen Union auf der einen Seite und den Grünen und der SPD auf der anderen Seite. Dann gibt es den zweiten Punkt, der heißt Ampel 2. Da ist dann wieder ein Bildchen zu sehen von Kanzler Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil von der SPD. Und zwischen beiden ist so ein Blitz, der die beiden trennt. Und dann steht da wieder wörtlich, die Gegensätze zwischen Union und SPD unüberbrückbar machen. Also man will erreichen, dass Union und SPD sich wie eine zweite Ampel quasi, deswegen Ampel 2, zerstreiten. Und Punkt 3, den erzähle ich dir noch, dann haben wir das da, Druck auf die Union erhöhen. Und da ist ein Bild von Alice Weidel und dann drei Punkte, ich zitiere wörtlich, der Union den Markenkern soziale Marktwirtschaft streitig machen, Wählergruppen der Union ansprechen, die Angst vor Stimmverlusten an die AfD erhöhen. Also soll heißen, ne? Die AfD will sich erst so inszenieren, als wäre sie die bessere Partei für die deutsche Wirtschaft. Dann will sie gezielt Wähler der Union ansprechen, zum Beispiel, weil sie ein bisschen gemäßigter auftritt, weil sie die Vernunft betont. Gerade für konservative Wähler ist das Wort vernünftig oder ne, eine vernünftige Politik mit gesundem Menschenverstand. Das sind so Floskeln, die sind da total wichtig. Und dann will sie die Union unter Druck setzen, weil sie genau weiß, wenn die Union Angst hat, Wähler an die AfD zu verlieren, dann tritt sie immer rechter auf, immer härter auf. Das hat sie auch in den letzten Jahren getan. Und das gibt der AfD dann immer wieder die Chance, einfach nochmal einen draufzusetzen und sich als das Original zu verkaufen.
Also wahnsinnig strategisch, also komplett, das ist sie ja aber in allen, in jeder Hinsicht, egal ob Social Media oder nicht. Dieses Papier, das ist ja jetzt auch im Netz zu finden. Hast du denn das Gefühl, Tina, dass der Kanzler das gelesen hat und dass der ja bereit ist dafür?
Also bislang habe ich nicht das Gefühl, dass er es gelesen hat. Ich hoffe, dass es ihm jemand reicht im Flieger oder sonst wo. Denn dann würde er sehen, und das sieht er ja auch, wenn er ins Ausland schaut, dass der Aufstieg von Rechtsextremen eigentlich immer darüber läuft, konservative Parteien erst zu schwächen und dann irgendwie auch zu zerstören. Und dass er das sehr ernst nehmen muss.
Du warst ja in dieser Woche auch in Brandenburg unterwegs, bei der Jungen Union. Wie geht man dort mit der AfD um? Spüren die schon diesen Strategiewechsel?
Ja, das war bei einem Stammtisch der Jungen Union in Brandenburg, so mit Pizza Salami und Spaghetti Carbonara. Und da saßen die zusammen und haben erzählt, wie es bei ihnen an der Schule ist oder auch im Umfeld. Und da gibt es das tatsächlich schon, was die AfD eigentlich erreichen will. Nämlich da gibt es oft schon keine Mitte mehr. Da werden sie als CDUler, so haben sie es beschrieben, von anderen mit der AfD zusammengeworfen nach dem Motto alles rechts. Und das wollen sie aber gar nicht, das ärgert sie. Aber das führt auch zu Trotzreaktionen. Dann sagen sie, na die anderen, die sind ja alle woke oder total links. Und da ist genau das schon so da, dass es polarisiert ist in zwei Lager. Und das ist ja so, wie die AfD es sich wünscht, so wie in den USA vielleicht auch, dass es eigentlich nur noch zwei Lager gibt und vor allem keine starke konservative Partei mehr, die die Mitte hält. Ich finde aber auch, an diesen Alltagsbeschreibungen sieht man eine Verantwortung der anderen Seite, wenn man es jetzt so nennen will, also von Grünen, Linken, SPD und so weiter. Eben nicht immer alles, was die CDU tut, das machen sie auch nicht so, aber jetzt alle möglichen Themen zu nutzen, so würde ich es mal formulieren, um sie als total rechts außen zu brandmarken. Also schon noch klar zu machen, auch wir als eher Linke sehen, es gibt einen Unterschied, der ist deutlich zwischen rechts und rechtsextrem. Und ich fand, das war auch in der Debatte, wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Generaldebatte zurückkommen, sichtbar. Weidel, die alles schlecht macht in diesem Land, von Untergang spricht, Land im Sinkflug und so weiter. Und Merz, der relativ optimistisch auftritt. Also so ein Konservativer, der sagt, ja, aber da finden wir Lösungen und nicht alles total schwarz malt. Das war für mich so ein Unterschied zwischen Mitte-Rechts, Unionslager und eben eher rechts-außen bis rechtsextrem AfD.
Also daran sieht man, dass die Abgeordneten von Union und SPD wahrscheinlich nicht ganz ohne Sorgen in die parlamentarische Sommerpause gehen können. Bianca Schwarz und Tina Handel, vielen Dank für eure Einschätzung. Es war ja nicht wenig. Vielen Dank, dass ihr uns dabei geholfen habt.
Sehr gerne. Danke und ciao.
Ja, und wie immer für euch der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann gerne her damit. Schreibt uns eine E-Mail an berlincode@ard.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Und normalerweise folgt ja hier der Podcast-Tipp. Der ist heute aber in eigener Sache. Denn wir machen auch so eine Art, sage ich mal, Sommerpause und ändern so ein bisschen unser Konzept. Wir werden nämlich über die Sommerinterviews sprechen. Und das mache nicht ich, das macht meine Kollegin Sally Kaya. Schön, dass du da bist.
Hallo Linda, ich freue mich.
Ja, erzähl. Also sonntags gibt es immer Sommerinterviews und montags gibt es dazu dann eine Folge Berlin Code extra, wenn man so will. Ne? Was sind da für Sommerinterviews geplant?
Oh, es geht gleich richtig hochkarätig los mit unserem Bundeskanzler Friedrich Merz. Jetzt gleich am Sonntag, dann werden wir natürlich am Montag ausführlich drüber sprechen mit Markus Preis, dem Studioleiter, der dieses Interview auch führen wird. Aber natürlich werden wir mit allen Parteivorsitzenden sprechen und dann am Montag hier immer am Podcast dekodieren. Was wurde gesagt? Was wurde nicht gesagt? Was wurde zwischen den Zeilen gesagt? Ich freue mich da sehr drauf.
Alles klar, das hört sich tatsächlich sehr spannend an. Also hört rein, montags jetzt immer Berlin Code in der Sommerpause und ab September sind wir dann wieder freitags da. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende.